Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Scharf.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Trauma at Work Podcast, zu der ich heute Professor Andreas Kruse sehr herzlich begrüße.
Grüße Sie.
Ja, wir sprechen heute über Resilienz und es war gar nicht so einfach, einen Gesprächspartner zu finden, der das Thema traumakompetent behandelt. Lieber Herr Professor Kruse, uns verbindet unter anderem eine existenzpsychologische Sicht auf das Thema und mit dem Unterschied, dass Sie, Viktor Frankl, sogar noch persönlich erleben durften. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie haben Psychologie, Philosophie, Psychopathologie und Musik studiert und wurden Gründungsdirektor und Professor des Instituts für Psychologie der Universität Greifswald. Und schließlich waren Sie bis zuletzt Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg. Von 1999 bis 2001 waren Sie Mitglied der UNO-Kommission zur Erstellung des Weltaltenplans und von 2002 bis 2020 Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung und von 2016 bis 2022 Mitglied des Deutschen Ethikrats. Sie haben zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen erhalten und großartige Bücher geschrieben, auf die wir auch im Verlauf unseres Gesprächs eingehen möchten. Und in Ihrem Werk betonen Sie die Bedeutung von Reflexion, Sinnfindung und sozialer Resonanz und beschreiben Resilienz nicht als Zustand, sondern als einen aktiven Prozess innerer Bewegung. Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Steigen wir mal ein mit einer Frage, die vielleicht viele beschäftigt, und zwar der Resilienzbegriff. Der ist ja gerade in aller Munde und wird ja aus meiner Sicht auch in Teilen etwas instrumentalisiert. Die Art und Weise, wie Sie den prägen, gefällt mir sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erläutern, was Sie unter Resilienz verstehen.
Naja, also zum einen, was auch in der öffentlichen Wahrnehmung zur Resilienz gesagt wird, eine Widerstandsfähigkeit des Menschen in Belastungssituationen, vor allen Dingen in seelisch hoch anspruchsvollen Belastungssituationen, Krisen, großen Veränderungen im Lebenslauf, Verlusten, um mal solche Beispiele zu nennen. Also die Person erweist sich in diesen Situationen als widerstandsfähig. In einer ganz einfachen Definition könnte man sagen, ihr gelingt es, ihre vor der Krise stattgehabte psychische Situation weitgehend aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Nun würden wir aber bei der Resilienz noch einige andere Punkte hinzufügen wollen, nicht? Zum einen, dass man sagt, in der Auseinandersetzung mit Belastungen und Krisen kann es mir durchaus gelingen, nicht nur immer wieder zu meinem Überblick, nicht immer wieder nur zu meinen Kräften zu finden, sondern vielleicht auch seelisch, geistig zu wachsen. Das heißt, dann ist es nicht mehr nur die Widerstandsfähigkeit, sondern in einem ganz ausgeprägten Maße auch die Anpassungsfähigkeit oder vielleicht noch schöner die Selbstgestaltungsfähigkeit des Menschen, die hier besonders hervorgehoben wird. Und dann würde man eben sagen, damit diese Selbstgestaltungsfähigkeit, diese produktive Anpassungsfähigkeit des Menschen in das Zentrum rücken kann, ist es notwendig, dass wir bestimmte Bedingungsfaktoren in den Blick nehmen, dass solche Bedingungsfaktoren gegeben sind. Und hier spielt beispielsweise eine sehr wichtige Rolle, das Eingebundensein in ein tragfähiges soziales Netzwerk. Das heißt also auch eine soziale Resonanz, die die betreffende Person findet. Hier spielt eine sehr wichtige Rolle die Sinn- oder Stimmigkeitserfahrung der Person, dass sie in solchen Situationen auch immer wieder das Gefühl gewinnt, auch wenn diese Situationen in hohem Maße belastend sind, herausfordernd sind, aber du spürst doch einen tiefen Sinn, nicht nur in deinem Leben, sondern auch in der Bewältigung oder in dem Versuch der Bewältigung einer solchen Situation. Eine weitere sehr wichtige Komponente ist der Lebensrückblick oder der Rückblick auf das bisher stattgehabte Leben und dann eben vor allen Dingen auf Situationen, die sich schon einmal als schwierig, als herausfordernd dargestellt haben und die ich zumindest in meiner rückblickenden Perspektive meistern konnte. Das wären solche Bedingungsfaktoren, die man natürlich auch mit im Blick haben muss, aber der zentrale Punkt ist für mich dann schon die Anpassungsfähigkeit, die produktive Anpassungsfähigkeit und ich würde sogar eben noch stärker hervorheben, auch die Selbstgestaltungsfähigkeit. Also ich kann oder bin davon überzeugt, dass ich meine Entwicklung, dass ich meinen Lebensweg auch in einer derartigen Situation durch eigenes Hinzutun, durch eigenes sich bemühen, gestalten kann.
Sie haben ja auch sehr ausführlich beschrieben, welche Rolle Verletzlichkeit und biografische Integration in der seelischen Reifung spielt. Vielleicht können Sie da auch noch mal drauf eingehen.
Ja gut, also vor allen Dingen, wenn Sie sich natürlich mit Menschen im hohen Lebensalter intensiv beschäftigen, und das haben wir ja bei uns in Heidelberg im Institut ja auch sehr umfassend getan, dann wird Ihnen deutlich, dass zwei Aspekte, die unsere Conditio Humana in hohem Maße auszeichnen, also das, was wir sind, dass zwei Aspekte im Alter noch einmal besonders an Gewicht gewinnen. Der eine ist in der Tat diese Vulnerabilität, Verwundbarkeit, Verletzlichkeit. Und der andere ist der Aspekt der Kontingenz, das heißt also der Unbestimmtheit, der Unvorhersehbarkeit, nicht aus dem Lateinischen contingentia, ne? Also das ist sozusagen das, was ich nicht unmittelbar vorhersehen kann, beziehungsweise in seinem Verlauf bestimmen kann. Die Verletzlichkeit, sie meint eben, dass wir im hohen Lebensalter, wir sagen ja auch gerne im vierten Alter, also ungefähr ab 80 oder 85 Jahren, dass da natürlich schon die körperlichen Genesungskräfte oder Restitutionskräfte, dass die körperlichen Kompensationskräfte zurückgehen, dass wir im Falle von eintretenden Erkrankungen in wachsendem Maße auch von der Chronifizierung solcher Erkrankungen bedroht sind. Verletzlichkeit meint auch, dass möglicherweise unser kognitiver Leistungsapparat, also Denken, Problemlösung, Informationsverarbeitung, Geschwindigkeit des Denkens, des Problemlösens, der Informationsverarbeitung, Gedächtnis und dergleichen mehr, dass auch der in Teilen nicht mehr so uns so zur Verfügung steht, wie das früher gewesen ist, dass bestimmte funktionelle Einbußen wahrscheinlicher werden. Nicht? Das wären solche Aspekte von Vulnerabilität eher im körperlichen und im geistig-kognitiven Bereich. Es gibt natürlich dann diese Vulnerabilität im sozialen Bereich, dass wir Menschen verlieren, die uns nahestehen und wir uns dann vielleicht mehr und mehr auch einsam fühlen. Es gibt bei nicht wenigen alten Menschen dann eben auch die materielle Notlage, die dazu beitragen kann, dass die Verletzlichkeit noch einmal gestärkt wird. Also das ist der erste sehr wichtige Punkt. Der zweite eben diese Kontingenz. Auch das ist ja eigentlich etwas, was wir im gesamten Lebenslauf im Auge haben müssen, wie unsere Vulnerabilität auch, aber was im hohen Lebensalter dann doch nochmal vermehrt akzentuiert wird. Ich merke eben, die Zukunft ist für mich lange nicht mehr so vorhersehbar, antizipierbar, wie das früher der Fall gewesen ist. Ich merke, dass ich damit rechnen muss, dass mit immer größerer Wahrscheinlichkeit bestimmte Entwicklungen eintreten, die ich so nicht vorhergesehen habe. Also vor allen Dingen natürlich im körperlichen und im sozialen Bereich. Das wäre diese Kontingenzerfahrung.
Wobei das gerade ja sogar uns insgesamt als Gesellschaft genauso betrifft.
Genau, also das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Genau, das haben wir natürlich, das kriegen wir natürlich jetzt auch als Gesellschaft zu spüren, diese Kontingenzerfahrung, dass wir merken, also mit Blick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, übrigens auch mit Blick auf die Entwicklung unserer Welt, ne, können wir gar nicht mehr mit dieser, sagen wir mal, gewissen Zuverlässigkeit, mit diesem gewissen Optimismus antizipieren, vorher sehen oder in die Zukunft blicken, wie wir das früher getan haben. Und Genau, und das haben wir natürlich jetzt im hohen Lebensalter in Bezug auf die Person. Also das sind solche Aspekte, die wir immer mit im Auge haben müssen, wenn es um Resilienz geht. Also diese Resilienzerfahrung hat auch sehr viel mit dieser Vulnerabilitäts- und Kontingenzerfahrung zu tun. Aber jetzt sind wir in Heidelberg und das sicherlich zum einen vor dem Hintergrund der wunderbaren Literatur, die es ja gibt zur Fähigkeit des Menschen, auch in Grenzsituationen zu wachsen. Viktor Frankl ist ja ein hervorragendes Beispiel. Mhm. Vor dem Hintergrund vieler sehr, sehr guter psychologischer Theorien, aber eben auch unserer empirischen Befunde, die wir in Studien gewonnen haben, auch recht optimistisch, was die Fähigkeit des Menschen angeht, auch in solchen Grenzerfahrungen, auch in solchen zugespitzten Verletzlichkeitserfahrungen, Entwicklungsschritte zu tun. Und das führt uns eben zu diesem Seele-Geist-Komplex, also zu einer wirklich sehr fruchtbaren, sehr schönen Psychologie, die eben sagt, also konzentriert euch auch auf eure Psyche, also auf den ganzen Bereich der Motivation, des Antriebs, der Emotionalität, der emotionalen Rahmung von bestimmten Werten und Überzeugungen. Konzentriert euch auf euren Geist, also auf euer Denken, auf eure Selbstreflexion, auch auf das Geistige, das euch im Kern umgibt. Denn wenn ihr euch auf die Psyche und auf den Geist konzentriert, werdet ihr merken, welche Kräfte eben in diesen schlummern, welche Kräfte in diesen immer wieder geweckt werden können, die auf eine produktive Anpassung, die auf eine Selbstgestaltung zielen. Und das bedeutet dann eben in unserer Diktion, dass wir sagen, also in der Vulnerabilitätserfahrung kann ich, wenn ich über diese Kompetenz verfüge, mich auf meine Psyche, auf meinen Geist einzulassen, in dieser Vulnerabilitätserfahrung kann ich sogar auch wachsen, beziehungsweise bestimmte Aspekte meiner Psyche und meines Geistes zur Verwirklichung bringen. Und da haben wir uns dann mit der Frage beschäftigt, was ist denn da eigentlich die Verbindungslinie zwischen der Vulnerabilität auf der einen Seite und dann eben dieser Wachstums- und Reifungserfahrung auf der anderen Seite? Und da wurde uns immer deutlicher klar, erstens durch das Literaturstudium, vor allen Dingen existenzphilosophischer, existenzpsychologischer Werke, aber dann eben auch durch unsere eigene Forschung, dass die Sorge des Menschen, die produktive, die schöpferische Sorge des Menschen, ein ungemein bedeutsames Bindeglied ist. Das heißt, wenn Menschen die Erfahrung machen, wenn Menschen die Überzeugung gewinnen vor dem Hintergrund zahlreicher Erfahrungen, dass sie auch im hohen Alter, dass sie auch im Zustand der Vulnerabilität in der Lage sind und auch von anderen Menschen als solche erkannt und anerkannt werden, sich um andere Menschen produktiv, nicht dysthymisch depressiv, sondern produktiv zu sorgen, etwas für andere Menschen zu tun. Wenn sie diese Erfahrungen machen und wenn sie diese Überzeugung entwickeln, dann können sie erkennen, nicht, dass Menschen sehr viel eher auch in der Lage sind, in der Erfahrung der Vulnerabilität seelische und geistige Entwicklungsschritte zu tun. Und aus diesem Grunde ist für uns der Sorgeaspekt, also ich sorge mich um einen anderen Menschen kreativ, produktiv, also inwiefern kann ich ihm eigentlich in irgendeiner Form Beistand zusichern, beziehungsweise auch instrumentell kann ich ihm etwas geben, damit er auch materiell besser aufgestellt ist. Wenn dieser Sorgeaspekt erfüllt ist, dann können wir durchaus beobachten, dass Menschen seelisch-geistige Entwicklungsschritte tun. Und das ist mir schon einmal ganz früh aufgefallen, einer meiner ersten Studien, nämlich zur Palliativversorgung, als es darum ging, schwerkranke, sterbende Menschen hausärztlich zu begleiten. Eine große Studie, die ich übrigens damals auch koordinieren durfte. Da wurde mir schon immer klar, und das wurde mir dann später in vielen Hospizen bestätigt, dass Menschen auch am Ende des Lebens nicht nur als solche angesprochen sein wollen, um die man sich sorgt, sondern auch als solche angesprochen sein möchten, die sich um andere Menschen sorgen, die auch als Schwerkranke, auch als Sterbende einfach auch mal den Blick auf die Begleitenden richten. Und wenn solche Sorgestrukturen sich bilden, dann finden wir eine ganz wunderbare Motivation für diese seelisch-geistigen Entwicklungsprozesse. Und das stimmt ja in meinen Augen ganz wunderbar mit der Viktor Frankl'schen Theorie überein, die halt eben sagt, wenn es dir gelingt, zu erkennen, dass die Welt auf dich angewiesen ist, dass die Welt auf deinen kreativen Beitrag, deinen schöpferischen Beitrag angewiesen ist. Also wenn du sozusagen die Welt daraufhin befragst, was du für sie tun kannst, dann wirst du merken, dass hier wichtige, zentrale Entwicklungsbedingungen im Sinne von seelisch-geistiger Entwicklung angesprochen sind.
Unser Verständnis von Resilienz, das verändert sich ja über die Lebensspanne. Wie verändert sich unser Verständnis?
Es gibt ja sehr ganz wunderbare Beiträge, beispielsweise aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aus der Kinder- und Jugendpsychologie, zum Thema der Resilienz eben auch schon bei Menschen am Anfang ihres Lebens. Da sehen Sie eben, die Resilienzerfahrung hat vielfach hier folgende psychologische Qualität, folgenden psychologischen Inhalt. Ich spüre, dass ich die Aufgaben, die mir mein Alltag stellt, die mir meine Umwelt stellt, dass ich diese Aufgaben meistern kann. Der Begriff der Meisterung, ich kann diese meistern, ne, spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Es ist ganz schön, dass einer der ersten großen Beiträge zur Kompetenz überhaupt im Lebenslauf immer den Begriff des Mastering, also des Meisterns, in das Zentrum gerückt hat, und zwar auch als subjektive Erfahrung, als persönliche Überzeugung. Ich kann das meistern. Ich kann eine Herausforderung im Sport, ich kann eine Herausforderung in der Musik, ich kann eine Herausforderung im Spiel mit anderen Menschen, ich kann eine Herausforderung dann eben später auch in der Schule. Ich kann sie einfach meistern, und dieses Gefühl der Meisterung gibt mir auch eine gewisse Freude, ne? Also es besteht auch eine Freude an der Tätigkeit, die ich ausübe. Und Meisterung plus Freude, das sind natürlich wunderbare Rahmenbedingungen dafür, dass unser Selbstkonzept sich in einer doch sehr positiven, nicht übertrieben, aber doch positiven Art und Weise entwickeln kann. Also die Meisterung spielt hier schon eine sehr wichtige Rolle. Später, also beispielsweise im Jugendalter, wird da ein Aspekt sehr wichtig, dass ich merke, das Leben ist immer auch Arbeit. Also das ist auch eine psychologische Arbeit. Und zu meiner Identität zu finden, das erfordert Wagnis, eine Wagnis, die ich auch wirklich einsetze beziehungsweise eingehe. Ein Wagnis, das ich eingehe. Es erfordert auch einen gewissen Lebensmut, erfordert Kreativität, Offenheit und dergleichen mehr. Das heißt also, im Jugendalter spielen diese ganzen Aspekte der Identität und der Autonomie eine sehr wichtige Rolle, aber immer in der Hinsicht, sie sind mit dem Gefühl des Wagnisses verbunden, sie sind mit dem Gefühl verbunden, du musst jetzt auch, darf man nicht falsch verstehen, aber auch etwas riskieren, ne, autonom zu werden oder an Autonomie zu gewinnen, das ist immer auch ein gewisses Risiko. Und dann würden eben Jugendliche, die sagen, ich habe den Eindruck, dass ich dieses Risiko eingegangen bin, dass ich den Mut gezeigt habe, das hat sich in irgendeiner Form auch bewahrheitet. Ich merke, dass ich der bin, der ich bin. Ich merke, dass sich da so allmählich meine Identität ausbildet. Und dann im Erwachsenenalter, da wird natürlich die Resilienz sehr wichtig, wenn es um die Frage der Verantwortungsübernahme für Familie geht und wenn es um die Frage der Verantwortungsübernahme im Beruf geht. Hier haben wir dann eben wieder diese großen Anforderungen vor uns, und die auf der einen Seite streng inhaltlicher Art sind, auf der anderen Seite aber natürlich auch durchaus emotionaler Art sind. Dann eben die Erfahrung, du kannst solche Anforderungen bewältigen, und dann werden auch solche Begriffe wichtig wie der Begriff des Stresses oder der Begriff der Belastung. Ich kann mit Stress, ich kann mit Belastung gut umgehen. Ja. Im Alter, es wird dann mehr und mehr im Alter, werden dann die Fragen der Vulnerabilität und der Kontingenz eben thematisch.
Stress ist ein gutes Stichwort. Der Podcast wendet sich ja auch an die Arbeitswelt. Und da wird ja oft Resilienz so als Gegenspieler von Stress aufgezeigt. Ne? Mhm. Und da haben Sie ja, ich habe das schöne Buch ja von Ihnen, das Leben in wachsenden Ringen, das ist ja also wirklich so ihr gesamtes Erfahrungswissen quasi in sehr kompakter Form. Da haben Sie auch das Stressmodell beschrieben von Richard Lazarus. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Das ist ja durchaus interessant. In Bezug auf Resilienz auch vor allen Dingen.
Ja, gut, also das ist dieser Richard Lazarus und Frau Folkman, die beiden haben ja sehr viel zusammen gemacht, aber Richard Lazarus in den 60er Jahren natürlich mal zunächst als die dominante Person, hat sich jetzt eher mit der Frage beschäftigt, ob wir Belastungen bzw. Stressaspekte nur objektiv definieren können oder ob da nicht auch solche subjektiven Definitionen eine sehr wichtige Rolle spielen. Und da wird von ihm natürlich diese subjektive Dimension erstmal sehr stark in das Zentrum gerückt, weil er halt sagt, wie nehme ich überhaupt ein Ereignis wahr? Nicht? Ein objektiv definierbares Ereignis, wie wird das eigentlich subjektiv perzipiert, wie wird das eigentlich subjektiv interpretiert? Und da sehen wir natürlich schon mal die ersten großen Unterschiede, die von zwischen Menschen, die von ihm auch betont werden, nicht? Also ein einzelnes Ereignis kann von der einen Person, naja, als eine Gefahr und von der anderen Person halt eigentlich eher als eine Herausforderung, vielleicht auch als eine Anforderung wahrgenommen werden, nicht? Und er sagt, diese Art und Weise, wie ich ein Ereignis interpretiere, und das tue ich natürlich immer auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich in der Auseinandersetzung mit ähnlich gelagerten Ereignissen gewonnen habe, aber auch der Erfahrungen, die ich mit vielleicht Verwandten oder auch etwas weiter entfernten Ereignissen gewonnen habe, aber das immer vor dem Hintergrund, wie bin ich eigentlich aus dieser Auseinandersetzung herausgekommen? Wie hat sich meine psychische Situation in dieser Auseinandersetzung verändert? Und wenn ich da eben zu der Überzeugung gelange, nicht, ich habe es jetzt wieder mit einem Ereignis zu tun, wieder mit einer Situation zu tun, bei der ich den Eindruck habe, ich werde diese meistern können, ich werde diese bewältigen können. Also da so eine neue, dann kann dann auch wirklich eine Neubewertung in der Hinsicht einsetzen, dass man eben sagt, ich traue mir zu, mich mit diesem Ereignis ganz gezielt auseinanderzusetzen. Wenn eine Person hingegen sozusagen erinnert wird an Situationen, in denen die Meisterung eines Ereignisses nicht möglich war, in denen sie scheitern musste, um Beispiel zu nennen, dann ist es durchaus möglich, dass sie in dieser Gesamtbewertung eben zu der Überzeugung gelangt, das traue ich mir einfach nicht zu. Nicht? Und das ist für Lazarus ein sehr wichtiger Punkt, eben zu sagen, ordnet sich die Person die Kompetenz zu, mit einem Ereignis umzugehen, handlungsorientiert, action-oriented, also ich kann das durch eigenes Handeln verändern, oder aber emotionsreguliert, also ich kann auch mit meinen Emotionen in solchen Situationen gut umgehen, ordnet sie sich diese Fähigkeit zu, ist das der Fall, dann wird sie natürlich sich in der Bewertung eines solchen Ereignisses ganz anders ausnehmen, als das der Fall ist, wenn sie sich diese Eigenschaften nicht zuordnet. Und was bei Lazarus immer sehr bedeutsam ist, ist ein Prozessmodell, nicht? Das heißt also, in dem Prozess der Auseinandersetzung finden permanent solche Bewertungsprozesse im Sinne von Schleifen statt. Also ich prüfe mein Verhalten, ich prüfe das Ergebnis meines Verhaltens und erkenne dann möglicherweise irgendwann, dass ich in der Tat Herr meiner Lage bin, nicht? Und also einfach mit einem solchen Ereignis gut umgehen kann. Und dann sagt er, das ist natürlich dann eine wichtige Grundlage für eine produktive Stressverarbeitung, wobei man ich hatte mal die Möglichkeit, mit Lazarus Jans mal in Heidelberg mal besucht im Institut, da war ich damals noch Assistent dort, mal ein ganz langes Gespräch zu führen. Und er hat dann immer zu mir gesagt, dieser Prozessaspekt und diese sich selbst attribuierte Fähigkeit, Situationen bewältigen zu können, die sind schon relativ nah an der Resilienz dran, nicht? Er sagt, ich verwende den Begriff der Resilienz nicht, aber ein Aspekt der Resilienz ist damit natürlich schon beschrieben. Aber er sagt eben, und das hat mich damals sehr überzeugt, er sagt eben, wir müssen die Auseinandersetzung mit solchen Stresssituationen wirklich dynamisch konzipieren. Das heißt, die potenziell produktiven schöpferischen Kräfte der Psyche und des Geistes in der Auseinandersetzung mit Ereignissen in hohem Maße betonen. Und er meinte, das muss man auch in die Öffentlichkeit bringen. Und er plädierte damals schon auch für einen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, plädierte sehr dafür, dass wir auch so einen dynamischen Resilienzbegriff verwenden, nicht? Also, dass wir nicht so tun, als wären wir sozusagen ganz stabil und egal welche Ereignisse auf uns zukommen, die prallen einfach an uns ab, aus dem Lateinischen resiliere, abprallen, sondern dass man eben sagt, also abprallen, das ist nicht der richtige Begriff, sondern sie stoßen auf mich, und ich spüre das natürlich auch, Aber ich merke eben, dass ich diese Ereignisse nicht in einer unproduktiven, in einer mich zutiefst störenden und irritierenden Art und Weise an mich heranlasse, sondern dass ich von Beginn an versuche, mit diesen Ereignissen in einer doch etwas souveräneren Form umzugehen. Das würde dann auch bedeuten, dass ich dann nicht unverändert aus diesem Betroffensein von einem Ereignis hervorgehe, sondern dass ich vielleicht sogar auch wirklich gestärkt aus einer solchen Auseinandersetzung hervorgehe. Es gibt dann natürlich noch Resilienztheorien, die hat er ja auch im Sinne und die kennen wir natürlich auch aus der Psychiatrie und der klinischen Psychologie, die dann eben postulieren. Es gibt Menschen, die spüren bestimmte Ereignisse gar nicht als Stressoren. Das kann natürlich auch sein, nicht? Und das, aber auch da würde man nicht sagen, das ist nicht nur einfach ein genetischer Faktor. Genetische Faktoren spielen natürlich schon eine Rolle, aber es ist nicht einfach nur ein genetischer Faktor, sondern Menschen können eine derartige innere Souveränität, eine innere Ruhe, einen solchen Überblick entwickeln, dass sie einfach bestimmte objektiv charakterisierbare Ereignisse nicht als Stressoren wahrnehmen. Andere hingegen sehen darin möglicherweise einen großen Stressor. Also wenn wir dann über den Resilienzbegriff nachdenken, dann heißt das, wir müssen eine genetische Perspektive drin haben, also unsere genetische Konstitution spielt da schon natürlich eine Rolle. Aber wir müssen vor allen Dingen dann eben auch die biografischen Faktoren im Auge haben, also unsere Geschichte der Auseinandersetzung mit kritischen Ereignissen, mit Belastungen. Wir müssen die aktuelle psychische und geistige Situation der betreffenden Person im Auge haben. Wie blickt sie auf bestimmte Ereignisse? Und dann natürlich wieder die Rahmenbedingungen, die eine positive oder eher kritische Auseinandersetzung befördern.
Ja, da wären wir dann bei den externen Faktoren, die ja auch dann nochmal eine große Rolle spielen. Also auch das Umfeld und auch die Beziehung, ne?
Wenn ich das noch sagen darf, also was mir auch ganz wichtig ist, das war versucht in diesem Buch 2017, Lebensphase, hohes Alter, Verletzlichkeit und Reife ein bisschen auch herauszuarbeiten. Es geht immer auch darum, inwiefern ich eigentlich Institutionen trauen kann. Ja? Also das heißt, von welchem politischen System bin ich umgeben? Von welchem organisatorisch-institutionellen System, in welchen Institutionen oder Organisationen arbeite ich und inwiefern erlebe ich auch diese politische, gesellschaftliche, institutionelle Umwelt als zuverlässig versus nicht zuverlässig, spielt eine große Rolle. Mhm. Und hier ist ja ein ganz großer oder ein großes Autorenehepaar unbedingt zu nennen, nicht? Erik Homburger Eriksson und Joan Eriksson, die sich ja so mit einem Modell der psychosozialen Krisen im Lebenslauf beschäftigt haben, so ein epigenetisches Diagramm da entwickelt haben. Und ich fand ganz interessant, dass sie in den Veröffentlichungen mehr und mehr auch hervorgehoben haben, die Art und Weise, nicht, wie ich mit bestimmten Krisen, Herausforderungen im Lebenslauf umgehe, hat auch viel damit zu tun, inwiefern ich Institutionen trauen kann, inwiefern ich Eindruck haben, so Institutionen, die auch bestimmte Werte, bestimmte Normen auch verkörpern, die sind zuverlässig, sind stabil versus sie sind nicht zuverlässig, nicht stabil. Ein wichtiger Punkt.
Ja, jetzt musste ich gerade mal einen Schluck Wasser nehmen. Es ist sehr heiß hier in Wien. Ja, ich selber war ja zunächst erstaunt, ne, weil wir befinden uns ja mit Ihrer Perspektive in sozusagen, wir schauen mit einer Perspektive aus der Altersforschung auf das Thema. Ich habe dann gesehen, dass wir da sehr viel lernen können. Und würde es jetzt gerne nochmal mit Ihren Worten hören. Was bedeutet denn erfolgreiches Altern und was kann die junge Generation, was können wir daraus lernen? Also vor allen Dingen in Bezug auf Resilienz, auf Depression, auf psychische Gesundheit, was ja durchaus auch sehr im Moment gesellschaftlich gesehen sehr, sehr wichtige Themen sind.
Naja, also ich würde mal so sagen, vielleicht ist mit diesem Begriff des Erfolgreichen, der ist ja auch in der Altersforschung nicht so ganz unumstritten geblieben, dieser Begriff. Vielleicht ist es auch wirklich ein bisschen schwierig, von einem erfolgreichen Alter zu sprechen, weil wir ja dann natürlich auch Kriterien des Erfolges anlegen müssen, die, je mehr wir versuchen, sie zu objektivieren, dann vielleicht von der Person auch als fremd wahrgenommen werden. Und vielleicht könnte man sagen, was bedeutet eigentlich ein gutes Leben? Überhaupt erstmal ein gutes Leben? Ne? Das ist ja eine sehr wichtige ethische Frage. Und was bedeutet ein gutes Leben im Alter? Ne? Und ich sage ja immer, wenn wir über das gute Leben sprechen, sind wir natürlich auch im Bereich der Ethik angekommen. Müssen halt dann eben sagen, es gibt bei einer ethischen Betrachtung, das ist eher so eine gesellschaftliche Betrachtung, der Versuch auch einer objektivierenden Betrachtung, dass man eben sagt, also wenn Menschen von einer Fülle von Krankheiten bestimmt sind, dann ist das Leben vielleicht nicht mehr so gut wie in jenen Fällen, in denen dies nicht der Fall ist. Wenn jemand über gute materielle Ressourcen verfügt, wird er ein besseres Leben führen können als jene Person, die das gar nicht hat und so. Da gibt es also mal diese objektive Perspektive, die man auch nicht vernachlässigen sollte, weil sie uns ja auch immer wieder vor Augen führt, dass wir als Gesellschaft auch Mitverantwortung für individuelle Entwicklung haben. Das ist ja nicht einfach nur eine Aufgabe des Individuums, sondern da haben wir als Gesellschaft, als eine demokratisch verfasste Gesellschaft natürlich schon noch eine große Mitverantwortung. Ich denke an die Sozialpolitik. Aber man kann natürlich jetzt auch sagen, es gibt auch das gute Leben im Alter aus der Perspektive des einzelnen Individuums. Und das finde ich halt eben auch sehr interessant, dass wir durchaus Menschen haben, bei denen wir den Eindruck haben, die sind mit schweren Herausforderungen, vielleicht sogar auch Belastungen konfrontiert, die aber ungemein schöpferisch sind in der Spurung, in der Herbeiführung von Lebensperspektiven, die sie tragen und die dann eben und überhaupt nicht übertrieben, auch gar nicht im Sinne von Verdrängung, einfach sagen, ich habe den Eindruck, ich habe ein gutes Leben. Und da kommt für uns natürlich, vor allen Dingen, wenn wir den Eindruck haben, also das weicht schon erheblich, nicht, von der objektiven Definition eines guten Lebens ab, da haben wir dann natürlich immer ein großes Interesse daran herauszufinden, was trägt dazu bei, nicht? Also, weil da sehen wir halt wieder die unglaublichen schöpferischen Kräfte von Psyche und Geist. Und da fangen wir dann an, uns sehr, sehr, sehr drum zu bemühen, sehr genau nachzufragen, wie kommt das, dass du dir ein inneres Fundament baust, auch wenn das äußere Fundament deines Lebens nicht mehr ganz so tragfähig ist. Und dann spielen natürlich solche Aspekte wie, ich habe eine Aufgabe in meinem Leben, ich kann mich um Menschen sorgen, ich bin von Menschen umgeben, die mir vertrauen, die mir ihre Sympathie entgegenbringen. Den Eindruck, es gibt für mich so etwas wie eine Aufgabe im Leben. Ich habe eine wunderbare Partnerschaft. Ich bin glücklich, Kinder und Enkelkinder zu haben, die gedeihen. Da werden solche Aspekte, solche wertbezogenen Aspekte ausnehmend wichtig. Und da ist es wieder, ne? Da sind wieder diese Existenzpsychologen. Ne? Oder in Amerika gab es diesen Rollo May, ne? Der ganz wunderbare Arbeiten über die kreative Psychologie geschrieben hat. Oder denken Sie an die großen Leute wie Erich Fromm, Karen Horney, Sullivan. Und ich könnte Ihnen da viele nennen. Ne? Aber natürlich für uns unmittelbar vor Augen stehend Viktor Frankl, die dann halt eben sagen, wir müssen auch die Wertewelt der einzelnen Person, das, was ihr Leben sozusagen auch innerlich fundiert, was ihrem Leben auch einen Sinn zu geben vermag, müssen wir sehr viel stärker in den Blick nehmen. Da habe ich beispielsweise sehr viel gelernt aus dem Bereich der Palliativmedizin, der Palliativpsychologie und der Palliativpflege. Deswegen habe ich mal so ein Buch auch geschrieben, vom Leben und Sterben im Alter, dass ich sehr stark eben mit dieser Werteperspektive auseinandersetzt, weil sie gerade am Ende des Lebens, nicht, eine sehr starke Bezugnahme des Individuums auf die Wertewelt beobachten können, weil jetzt ja sozusagen diese Wertewelt vielleicht noch das Einzige ist, was überhaupt trägt. Nicht? Dass man eben sagt, bin zutiefst davon überzeugt, dass ich dann doch auch bestimmte Punkte, die mir so wichtig waren, im Lebenslauf verwirklicht haben. Suche danach, dass auch heute noch mit dieser sehr begrenzten Lebensperspektive, der sehr begrenzten Zeitperspektive zu tun. Andere, die sagen, ich erlebe auch im Rückblick auf mein Leben so etwas wie Schulderfahrungen, bin aber auch dankbar, dass ich solche Schulderfahrungen erleben kann, weil ich mich auch nochmal mit der Frage auseinandersetzen kann, besteht die Möglichkeit, jetzt im Leben zurückblick auch um Vergebung zu bitten. Also das sind ja alles solche Sachen, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Manchmal auch vielleicht gar nicht so hoch, man muss eben Menschen sagen, alleine das Naturerlebnis, alleine die Möglichkeit, nochmal einen schönen Text zu lesen mit einer anderen Person, nochmal einen letzten Spaziergang zu machen, mit einer anderen Person gemeinsam Musik zu hören, kann für mich etwas sehr Erfüllendes haben. Und man spürt eben in dieser Auseinandersetzung, das sind nicht nur bestimmte Aspekte der Alltagsgestaltung, sondern das sind in hohem Maße auch werthaltige Aspekte. Und die spielen gerade, wenn es um die Frage der sehr begrenzten Lebenszeit und der Gestaltung des Lebens unter der Perspektive der sehr begrenzten Lebenszeit geht, eine ganz hervorgehobene Rolle.
Ja, man hat ja heutzutage den Eindruck, dass in den Unternehmen der Altersaspekt, also dass man da quasi schon ab 50 plus sozusagen in so eine Alterskategorie gerückt wird, die Sie jetzt an und für sich beschreiben für die vierte Lebensphase. Ja. Da irgendwie ist da so eine, große Zeitspanne dazwischen. Da ist aber auch so viel Kompetenz, so viel Erfahrung, so viel Wissen dazwischen, was aber irgendwie sowieso verschwindet. Ne? Ich habe auf jeden Fall schon gedacht, dass wir sehr viel lernen können, auch in puncto psychische Gesundheit, weil alles das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dreht sich ja auch im Kern darum. Dieses wirkliche Wohlbefinden und auch das, ja, die Seelengesundheit.
Ja gut, also wir haben ja als Institut die Ehre und die Freude gehabt, auch mit großen Unternehmen zu kooperieren. Also das hat mich immer auch sehr interessiert, wie gehen Unternehmensleitungen, also auch wirklich von Weltunternehmen, wie gehen die eigentlich mit Fragen des Alterns der Belegschaft um? Wie gehen sie mit Fragen des Alterns einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um? Das war mir immer schon ein wichtiges Thema. Und wir haben gar nicht so selten Leute erlebt, die gesagt haben, bislang hat sich unser Unternehmen für Fragen des Alters eigentlich so gar nicht interessiert. Jetzt vor dem Hintergrund von demografischem Wandel werden für uns die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wichtiger. Ne? Und die, ich fand das aber auch ganz gut, das so ehrlich zu sagen, und die dann gesagt haben, jetzt, wo ich in diese Auseinandersetzung eintrete, wo das für mich überhaupt als Thema salient, bedeutsam wird, jetzt merke ich überhaupt erstmal, was das eigentlich bedeuten kann, diese Potenziale, diese Entwicklungsmöglichkeiten im Alternsprozess, jetzt in diesem Falle von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, in einer ganz anderen Weise zu thematisieren und dann zu heben, beziehungsweise zur Verwirklichung, zur Aktualisierung zu bringen. Und jetzt lerne ich eben auch, wie unsere Unternehmenswelt aufgebaut sein muss, damit man das kann. Und sehe eben, das ist nicht einfach nur bei den älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein immer weiter, sondern ich sehe da auch qualitative Veränderungen, nicht? Also bestimmte Aspekte von Kreativität, die man vielleicht als junger Mensch so noch nicht hat. Ne? Also die Alterskreativität ist eine andere als die Kreativität junger Menschen, die sozusagen die große Fähigkeit haben, auch relativ schnell neue Lösungen zu generieren. Bei älteren Menschen ist es die Fähigkeit vor dem Hintergrund, ne, eines sehr differenzierten oder in einem sehr differenzierten Erfahrungshorizont, der Frage nachzugehen, welche Lösungen, die du als junger Mensch versuchen willst, könnten sich als erfolgreich erweisen und welche vielleicht weniger. Also sozusagen der Beratende hinter der Kreativität junger Menschen. Und was ich mehr und mehr gelernt habe, war der Austausch zwischen Jung und Alt. Ne? Jeder mit seinem eigenen Kreativitätspotenzial ist für ein Unternehmen eine unglaublich interessante Sache. Und das würde eben heißen, schiebe nicht einfach einen 60-Jährigen oder 62, 63-Jährigen ab, ohne differenziert dich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, was hat der eigentlich für ein bereichsspezifisches Wissen, was hat der für ein allgemeines Wissen, dass du, wenn du entsprechende Arbeitsbereiche definieren würdest, in einer sehr viel besseren Art und Weise nutzen könntest, als du es heute tust. Einfach Menschen ihres Alters wegen auszugliedern, ist natürlich erstens, was die Würde der Person angeht, ungemein problematisch, aber auch, was die Bewahrung des Humanvermögens, des ideellen Humanvermögens betrifft, sehr, sehr fahrlässig und leichtsinnig.
Wäre dann ja im Endeffekt auch ein Verlust von Resilienz, wenn ich jetzt gerade mal so darüber nachdenke, wenn man das nicht richtig ausschöpft und das nicht richtig nutzt, kam mir jetzt gerade so dieser Gedanke.
Ja gut, also wenn ich das nicht nutze, kann ich davon ausgehen, dass ich also resilienzförderliche Faktoren im Unternehmen quasi links liegen lasse, ne, ungenutzt lasse. Weil natürlich in dem Maße, in dem ich die, wie man das so schön sagt, immer diese Belegschaft, also indem ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Gesamtheit, in ihrer Diversität zu Wort kommen lasse, auch deren Potenziale und so anspreche beziehungsweise nutze, mache ich mich natürlich stärker für bestimmte Herausforderungen, die mir als Unternehmen in der Arbeitswelt auf dem Markt gestellt sind. Völlig klar, ne? Und indem ich der einzelnen Person signalisiere, wie sehr ich ihre Lebensleistung achte und wie sehr ich daran interessiert bin, dass sie die Erträgnisse dieser Lebensleistung auch weiter dem Unternehmen zur Verfügung stellen kann und jetzt beispielsweise auch jungen Menschen, werde ich auch einen Beitrag dazu leisten, dass deren Resilienz steigt, weil das Selbstkonzept der betreffenden Person auf diese Art und Weise einmal mehr gefördert wird und das ist wichtig.
Das wäre jetzt ein Punkt, mit dem Organisationen Resilienz fördern können. Was würden Sie sagen, wie können Organisationen noch Resilienz fördern?
Naja, sie können es vor allen Dingen dadurch tun, dass man eigentlich zeitig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber spricht, wie die Weiterqualifikation im Lebenslauf aussieht. Also das muss man eigentlich schon mit jungen Mitarbeitern tun oder Mitarbeitern im jungen Erwachsenenalter, dass man sagt, also die kontinuierliche Weiterbildung, dass sie an unternehmensinternen oder externen Bildungsmaßnahmen teilnehmen, das ist ein Recht, das wir ganz ausdrücklich ihnen zuordnen oder zugestehen, aber es ist auch so etwas wie eine Verpflichtung. Also wir gehen davon aus, dass sie ihre seelisch-geistige Weiterentwicklung mit Blick natürlich auf die Arbeitsprozesse, die sie hier erwarten, beziehungsweise die sie ja auch schon kennen, notwendig sind, aber auch mit Blick auf ihre ganz individuelle Entwicklung. Wenn man das als Unternehmen zeitig akzentuiert und Menschen die Möglichkeit gibt, wirklich in diese kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zu gehen, wird man einen ganz zentralen Beitrag zur Resilienz leisten. Der zweite ist der ganze Bereich der unternehmensinternen, aber auch externen Präventionsleistungen, auch der medizinischen Leistungen, die Menschen zugeordnet werden, damit man eben sagt, was können wir tun, damit du deine physische Gesundheit, aber auch deine psychische Gesundheit erhalten kannst. Ne? Ein ganz wichtiger Aspekt von Resilienzförderung. Das Dritte, da wird ja so in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen abschätzig darüber gesprochen. Ne? Also es gibt sowas wie eine Work-Life-Balance. Ne? Und wenn das jemand sagt, der meint ja damit nicht, dass Work nicht live ist. Klar, nicht? Also mir haben viele Leute gesagt, ich arbeite sehr gerne, aber ich verwende ausdrücklich den Begriff Work-Life-Balance, weil ich sage, das eine ist für mich Arbeit und das andere ist für mich Rekreation, beziehungsweise eine andere als die berufsbezogene Arbeit. Und dazwischen möchte ich natürlich schon auch eine Balance verwirklicht sehen. Ich will ja auch an mir selbst arbeiten. Als Familienvater, als Mutter, als Familienmutter, als jemand, der Verantwortung für Kinder, Enkelkinder, vielleicht auch für die eigenen Eltern übernimmt, Verantwortung für die Freunde übernimmt und natürlich auch sagt, Leben hat ja auch etwas mit Vielfalt, mit Lebensbindung in der Vielfalt zu tun und das muss doch alles irgendwie auch leben. Ne? Und das sind überhaupt nicht Menschen, die sagen, Arbeit ist für mich sozusagen etwas Inferiores und Life ist dann für mich die entscheidende Kategorie. Überhaupt nicht. Sondern man eben sagt, die arbeitsbezogene, also berufsbezogene Arbeit, aber dann eben auch die lebensarbeitsbezogene Arbeit, die personenbezogene Arbeit. Ich arbeite an meiner eigenen Person, an meinem sozialen Netzwerk. Das sind alles Dinge, die bedacht werden wollen und die, wenn es darum geht, wie kann ich ein gutes Leben führen, dann auch wirklich Berücksichtigung erfahren wollen. Es kann doch nicht sein, dass jemand sagt, ich werde mein Leben nur in die Arbeit investieren oder meine Lebenszeit ausschließlich für die Arbeit investieren und alles andere bleibt brach oder liegt brach. Diese Menschen werden irgendwann unglücklich. Aber zu sagen, ich gehe gerne zur Arbeit, mache das sehr gerne, aber schöpfe auch sehr viele Kräfte daraus, dass es sozusagen ein Leben jenseits der Arbeit gibt, in dem ich auch Verantwortung übernehme und sehr viel Sinn und Zuspruch finden kann. Das glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um die Kreativität und die Produktivität von Menschen zu bewahren. Und deswegen würde ich natürlich als Unternehmen immer auch danach fragen, haben Sie den Eindruck, dass die Bedingungen, die wir hier definieren, sehr gut zu Ihrer gesamten Lebensplanung passen? Gibt es etwas, was Sie zu Hause bewältigen müssen, was Ihnen mit großen Kopfschmerzen verbunden, für Sie mit großen Kopfschmerzen verbunden ist und für deren Bewältigung wir als Unternehmen auch etwas tun können? Stichwort pflegende Angehörige. Also wenn Sie als Unternehmen überhaupt eine solche Frage mal adressieren und sagen, was können wir da tun, damit du diese beiden Aspekte miteinander verbinden kannst, leisten Sie einen ungemein bedeutsamen Beitrag zur Resilienz und Sie tragen natürlich auch dazu bei, dass die Loyalität dieser Mitarbeiterin oder dieses Mitarbeiters einmal mehr zunimmt.
Es geht im Endeffekt darum, dann auch ganz als Mensch gesehen zu werden. Ja, ich gucke auf die Uhr. Ich weiß, dass Sie jetzt gleich in Ihre Vorlesung müssen. Schade. Ich würde Sie dann noch bitten, vielleicht so für einen Aspekt, den letzten, den Sie dann noch mitgeben können an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was bedeutet dann dieser Resilienzbegriff für Organisationen? Weil ich habe jetzt daraus verstanden, es heißt auch, seelisch-psychisches Wachstum zu fördern, aber eben auch physisch-psychisch gute Rahmenbedingungen zu geben.
Naja gut, als Organisation würde ich in der Tat die Frage stellen, also inwiefern gibt es bei mir ein Unternehmensethos, ein Unternehmensleitbild, welches das gedeihliche Miteinander der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich in hohem Maße fördert und befruchtet. Welches sich dann in der Tat auch von hohen Werten auch leiten lässt. Ne? Also die Gewinnorientierung steht ja gar nicht auf der Verwirklichung hoher Werte. Ich will auch etwas für die Erhaltung der Natur, ich will etwas für die Erhaltung von Gerechtigkeit tun, im Wege, muss ja gar nicht sein. Das wäre also ein erster sehr wichtiger Punkt. Also inwiefern vertrete ich ein solches Ethos? Inwiefern kann man dieses Ethos in unserem Unternehmen leben? Zweitens, dass man eben sagt, ich sehe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen als ein wirklich hohes Gut an, also ein Juwel. Nicht? Und das muss ja auch gepflegt werden. Also das heißt, ich gehe auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, sage, ihr habt bestimmte Verpflichtungen, Stichwort Bildung, Fort- und Weiterbildung, Stichwort auch Zuverlässigkeit am Arbeitsplatz. Aber ihr habt auch Rechte. Also ihr könnt Fort- und Weiterbildung quasi auch einfordern. Und ihr habt natürlich auch das Recht, dass wir eure Situation im außerberuflichen Bereich insofern wirklich ernst nehmen, als diese sich unmittelbar auch auf eure Arbeitszufriedenheit, auf eure Arbeitsmotivation und Leistung auswirkt. Das heißt eben auch die Bereitschaft, die einzelne Person in ihren ganz unterschiedlichen Bezügen wahrzunehmen und anzusprechen. Und das Dritte, mit den einzelnen Personen darüber nachzudenken, wie sieht eure Lebensplanung aus? Und wenn die jetzt sozusagen schon etwas älter sind, auch der Frage nachzugehen, können sie sich vorstellen, in unserem Unternehmen länger zu arbeiten, über die gesetzlich definierte Altersgrenze hinaus? Welche Bedingungen müssten da erfüllt sein? Welche Erwartungen haben wir an sie? Das heißt, über die Entwicklung der einzelnen Person, also erstens, was die Entwicklung der arbeitsbezogenen Fertigkeiten angeht, zweitens, was ihre allgemeinen Entwicklungspotenziale angeht, über die Entwicklung der Person auch intensiver mit der betreffenden Person sprechen und der Frage nachzugehen, inwiefern können wir entwicklungsförderliche Maßnahmen bereitstellen beziehungsweise auflegen oder intensivieren.
Ja,
so ungefähr.
Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich würde so gern das Gespräch noch weiterführen. Vielleicht machen wir das, wenn Sie das nächste Mal in Wien sind. Da sind Sie herzlich eingeladen.
Sehr gerne, Frau Schaum.
Ja, und dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei Ihrer Vorlesung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank, dass Sie diese Reihe machen, dass ich an dieser teilnehmen darf. Hat sehr viel Freude gemacht und wünsche Ihnen da viel Erfolg. Und wenn es nochmal eine Frage gibt, gerne auf mich zukommen. Macht
der
Freude.
Ja. Okay. Sehr gerne. Und ich werde auch die Bücher, über die wir gesprochen haben, die ich wirklich allen sehr ans Herz legen kann, werde ich natürlich auch noch verlinken. dann zum Nachlesen. Dann verabschiede ich mich auch von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work. Der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.